Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Antje Allroggen am Mikrofon. Und in dieser Ausgabe von den Kulturfragen geht es noch einmal um das Geben und Nehmen und um die Rolle der Leihgaben dabei. Eine zentrale Aufgabe für das museale Sammeln, das nach wie vor die oder zumindest eine Schlüsselkompetenz des zeitgenössischen Museums ist. Denn noch immer geht es um das Erwerben, Bewahren, die Vermittlung und Ausstellung von materiellem und immateriellem Erbe. Und wenn diese Aufgaben versagen, dann kommt es zu chaotischen Zuständen, wie Goethe sie 1816 in einem Vierzeiler beschreibt. An Bildern schleppt ihr hin und her, Verlorenes und Erworbenes. Und bei dem Senden kreuz und quer, was bleibt uns denn? Verdorbenes. Natürlich spielte er dabei auf die Kulturpolitik Napoleons an, der Tausende von Kunstwerken durch Europa verschleppen ließ. Und Goethe war dagegen, Kunst an einem zentralen Platz zu horten. Er sprach sich dafür aus, sie über das gesamte Territorium zu zerstreuen. Ein Plädoyer auch für Leihgaben. Wir schauen dabei in den kommenden 25 Minuten in die Gegenwart und in die nahe Zukunft. Warum verleihen Museen überhaupt Kunst aus ihren Beständen oder leihen sich selber welche? Können Leihgaben die eigene Sammlung aufwerten oder überwiegen die Nachteile? Der aufwendige Transport, die überhöhten Versicherungen, und handelt es sich bei diesem Geben und Nehmen um eine klassische Win-Win-Situation? Darüber will ich mit Bernhard Marz sprechen. Guten Tag, Herr Marz.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Er ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung und damit nicht nur Chef der Münchner Pinakotheken, sondern auch des Museums Brandhorst sowie von einem Dutzend Außenstellen im Freistaat Bayern. Herr Marz, fühlen Sie sich manchmal an Goethe erinnert, wenn Sie aus Ihrem reichen musealen Fundus Kunstwerke an andere Häuser verleihen? Kommt da nur Verdorbenes zurück zu Ihnen nach München? Wie geht man mit Ihren Leihgaben um?
Zunächst gehen wir ja mit unseren Leihgaben um. Wir können nur verleihen, wir können nur geben, was restauratorisch geprüft ist, was reisefähig ist, was nicht on display in den eigenen Häusern ist. Wir verleihen. Wir haben derzeit an die 4000 Werke verliehen im Freistaat Bayern an verschiedensten Orten, an einem Dutzend von Staatsgalerien einerseits, die Sie schon erwähnt haben, und darüber hinaus beispielsweise allein im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg über 220 Dauerleihgaben. Das heißt, wir sind dort präsent
und an vielen anderen Stellen, auch in kleineren Museen. Denn das Geben und Nehmen ist in der Tat ein wichtiger Faktor.
Und da wir die Pinakotheken in München als den Kern verstehen, da wir von der neuen Pinakothek aus gewissermaßen das Tafelsilber Bayerns verwalten, sind wir auch sehr geschult, unsere Restauratoren, unsere Kollegen. Wir wissen ganz genau, worauf zu achten ist. Dass man beispielsweise eine große Holztafel, die natürlich aus mehreren Brettern besteht, nicht eben mal hin und her schickt.
Sie behalten also bei 4000 Leihgaben noch den Überblick.
Dafür haben wir die Mitarbeiter, die das tun müssen. Ich selber kann das nicht. Wir können es nur als Team mit Registrars, die die Bewegungen vermerken, Depotverwaltern, die die Standorte mitführen und in den Depots für die Ordnung sorgen, mit den Restauratoren, die den Zustand prüfen, den Kuratorinnen und Kuratoren.
Das Museum ist ein hochkomplexes Unternehmen.
Der Deutsche Museumsbund, der hat vor knapp 10 Jahren, also schon eine Weile her, einen Leitfaden zum Sammeln und Abgeben von Museumsgut herausgegeben und empfiehlt den Museen darin eine eigene Sammlungsstrategie, die dem Haus also ein eigenes Profil geben soll, was dann wiederum richtungsweisend ist bei der Auswahl von Leihgaben, die man gerne hätte. Welche Sammlungsstrategie verfolgen Sie denn in Ihren Häusern und welchen Stellenwert nehmen dabei die Dauerleihgaben ein?
Ja, Sie haben jetzt mehrere Themen angesprochen. Die Erwerbungsstrategie, da geht es darum, was soll das Museum dauerhaft besitzen? Und bei Leihgaben geht es darum, was haben wir, was können wir anderen zum Support ihrer Bestände geben? Und Dauerleihgaben sind sozusagen museale Abrundungen für andere Partner, während es für Sonderausstellungen kurzzeitige Leihgaben gibt.
Eine Sammlung wie die Alte Pinakothek kann heute nicht mehr nennenswert durch Altmeistergemälde ergänzt werden. Zum einen, weil viel gute Qualität da ist.
Zum anderen, weil wir am Markt mit den Preisen überhaupt nicht mithalten können. Wenn wir heute noch erwerben, dann fokussieren wir uns auf das 19., 20. Jahrhundert. Aber selbst die klassische Moderne ist von einem Museum heute kaum mehr zu bezahlen. Wir sammeln also gezielt in der Gegenwart, in die Breite, aber nicht vollflächig, sondern mit bestimmten Schwerpunkten. So hat die Pinakothek der Moderne mit der Sammlung Moderne Kunst, die zu den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehört, einen Fokus auf Medien und Fotografie, neue Medien, also Videokunst. Und das ist eben ein Bereich, wo wir uns weiterentwickeln. Aber auch, um am Beispiel zu bleiben, im Dialog, in Abstimmung und in Ergänzung zu einer privaten Sammlung, der Sammlung Götz, die in einem Joint Venture mit dem Staat zusammenarbeitet. Und wir vermeiden um jeden Preis, dass wir doppelt sammeln, redundant sammeln. Dazu sind wir nicht wohlhabend genug, um in mehreren Museen dasselbe zu haben.
Können Sie da auch eine Zahl nennen? Sie haben ja gerade die Zahl 4.000 für Leihgaben genannt. Wie viele Dauerleihgaben befinden sich bei Ihnen?
Bei uns befinden sich nur wenige Dauerleihnamen, also Werke, die anderen Institutionen oder Privatpersonen gehören. Wir versuchen, die rechtssichere Sammlung aufzubauen, sodass wir verlässlich haben, was wir haben. Wir arbeiten zusammen gelegentlich mit Sammlern und Sammlungen, um die eigene Sammlung perspektivisch weiterzuentwickeln. Aber wir versuchen nicht, viele Leihnamen in das Haus zu holen. Wir müssen die auch versichern, auch das ist dann ein Faktor monetärer Art.
Sie haben gerade die Leihgebühren ja schon angesprochen oder die Versicherungsprämien auch. Da handelt es sich ja wirklich um stetig steigende Summen, um immer schärfere Transportmodalitäten. Können Sie da mal eine Summe nennen oder zumindest sagen, wie viel Nerven das eigentlich kostet, sowas auf Reisen zu schicken, eine Leihgabe?
In erster Linie kostet es nicht Nerven, sondern Umsicht. Das ist das Kerngeschäft. Wenn wir eine Leihgabe versenden, dann brauchen wir etwa ein Jahr, dreiviertel Jahr vorneweg die Anfrage, damit das strukturell gut betreut werden kann. Das Werk muss angeschaut werden von den Restauratoren, wenn die das bewilligt haben und der Referent oder die Referentin das bewilligt hat, dass es geliehen werden kann. Dann folgt der nächste Schritt, dass das Werk versichert wird. Und das ist ein Teamwork und das dauert seine Zeit. Und jeder Schritt muss umsichtig gegangen werden. Wir sprechen über Versicherungswerte nicht, nie. Das ist einfach eine Frage der Umsicht. Und wir wissen, dass die Speditionen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die höchste Sorgfalt an den Tag legen. Das ist unsere Pflicht. Und wir haben noch einen Aspekt zu berühren. Wir erheben keine Leihgebühren. Wir haben eine kleine Bearbeitungsgebühr, die aber gar nicht kostendeckend ist. Aber wir erheben keine Leihgebühren. Das ist Gottlob im Museumswesen nicht üblich, sowas zu berechnen.
Jetzt sind wir schon bei den Reisen und dem Transport gelandet. Daher die Frage, können Sie sagen, wie viele Kunstwerke Sie auf Reisen schicken? Dürfen uns auch gerne verraten, welche Arbeiten Sie dieses Jahr außer Haus geben werden?
Wir haben im Durchschnitt jährlich 200 Leihgaben. Das hängt natürlich von den Anfragen ab. Wir haben sehr viel mehr Anfragen. Viele Werke können aus konservatorischen Gründen nicht reisen oder weil sie gerade gereist waren oder weil sie auf einer anderen Ausstellung sind.
Wir werden auch im nächsten Jahr natürlich eine ähnliche Zahl verleihen.
Wir arbeiten zusammen an einem Projekt mit Essen zur Enne Biermann Fotografie, wo wir ein ganzes Konvolut an Arbeiten hinschicken. Und wir werden in vielen anderen Museen weltweit vertreten sein mit Leihgaben.
Wie kommen denn die Leihgaben zurück zu Ihnen? Wird das dann nochmal genau begutachtet? Sind da auch alte Stücke drunter? Ein Rembrandt, ein Raphael, ein Tizian? Kommt es vor bei diesem Geben und Nehmen, dass man etwas in Empfang nimmt, was nicht mehr so dem Originalzustand entspricht?
Kunstwerke altern. Das liegt in der Natur der Materie. Und es wird natürlich ganz genau geguckt, bevor ein Werk auf Reisen geht, ob der Alterungsprozess zu Risiken geführt hat, dann wird das Werk eben nicht reisen. Die Arbeiten werden vor dem Verleihen lange vorneweg angeschaut und dann werden sie an dem Tag, wo der Transport stattfindet oder einen Tag zuvor, sorgfältigst protokolliert. Alte Schäden werden dokumentiert. Wenn Farbschollen lose aufliegen, reißt das Bild nicht. Und so weiter. Und dann geht das Werk in das andere Museum, in die andere Institution. Dort wird es wieder protokolliert. Es gibt einen Abgleich des Ausgangsprotokolls von München mit dem Eingangszustand am anderen Ort. Dann ist es dort on Display in der Ausstellung. Und bevor es eingepackt wird für den Rücktransport, wird es wieder protokolliert, ein drittes Mal also. Und wenn es hier ausgepackt wird, wird es wieder abgeglichen. Und damit ahnen Sie schon, dass das ein enorm zeitaufwendiges Geschäft ist. Und wenn wir für einen Zeitraum zu viele Anfragen haben, dann gibt es manchmal auch Leihabsagen, einfach aus Personal- und Kapazitätsgründen. Auch dazu müssen wir dann stehen.
Was für ein Aufwand, aber Sie sagen, Sie stehen dazu. Und gibt es vielleicht auch neben diesem großen Zeitaufwand auch wirkliche Perlen, wenn Sie an Leihgaben denken? Also es gibt ja sicherlich auch so den einen oder anderen Publikumsmagnet, den man sich von woanders her holt, weil man damit erhofft, Besucher zu erfreuen, die ihren Bestand vielleicht auch sehr gut kennen. Und sich dann über diese ein oder andere Überraschung freuen. Ich denke ein bisschen an die Wiedereröffnung Ihrer alten Pinakothek im Sommer 2018. Da kamen ja Vermeers Briefleserinnen in Blau zu Ihnen nach München aus Amsterdam. Und es gab unglaublich viele Gäste, 100.000 waren es, oder?
Das Rijksmuseum Amsterdam ist einer unserer wichtigen Partner. Und generell leihen wir für Sonderausstellungen Werke, die unsere Bestände ergänzen. Wir machen Sonderausstellungen in allermeisten Fällen auf der Grundlage unserer eigenen Bestände. Wir wollen ja nicht Events normalerweise, sondern wir wollen Bildung, Vermittlung an unsere Bestände knüpfen. Das ist unsere Kernaufgabe, etwas zu erschließen, was wir haben. Ich würde es gerne am Beispiel, was jetzt bis Ende Januar noch läuft, zeigen. Nämlich an der Van Dyck-Ausstellung in der Alten Pinakothek. Und darüber wurde jahrelang geforscht, zusammen mit Naturwissenschaftlern, Restauratoren, Kunsthistorikern. Dieser Bestand ist jetzt extrem gut durchbearbeitet. Und um das Ergebnis zu zeigen, gibt es nicht nur den Katalog, Kataloge bleiben, sondern auch die Ausstellung, Ausstellungen gehen und vergehen. In der Ausstellung haben wir grosso modo 60 eigene Werke, ergänzt durch 48 Fremde, also Leihnamen. Und daran merken Sie, was unsere Mission ist, den eigenen Bestand zu beleuchten, den eigenen Bestand zu erhellen.
Jetzt haben Sie mehrere Sachen gesagt. Sie haben einmal erwähnt, dass die Kontaktpflege zu anderen Museen extrem wichtig ist, also diese Freundschaft zu pflegen. Dass es aber auch ganz großer Ausstellungskonzepte bedarf, um eben eine gute Ausleihpolitik zu haben. Und interessant ist ja auch, dass immer noch das Interesse da ist, der Besucher die Nähe eines Originals zu suchen, also ein Original aus der Nähe heraus zu betrachten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Aber sehr erfreulich. Das ist im Grunde unser Kapital und unsere Mission. Originale erleben ist ja ein Slogan unserer Werbestrategie, unserer Informationsstrategie, beides. Die Bestände der Museen müssen immer wieder neu erschlossen werden oder immer weiter erschlossen werden. Und insofern gibt es die verschiedensten Annäherungsmodelle an eine Ausstellung, an ein Ausstellungsvorhaben.
Ein Projekt, was wir dieses Jahr haben, ist die Ausstellung zu einem Maler, den noch kaum jemand kennen wird. Vrel,
ein rätselhafter Künstler, von dem haben wir vermocht, ein Werk zu erwerben, also eine der seltensten Altmeistererwerbungen, die Museen heute von hoher Relevanz tun können. Dieses Werk wird kontextualisiert mit anderen Werken des Malers. Damit diese Ausstellung aber eine hohe Effizienz hat, wird sie an drei Stellen gezeigt. Wir haben Partner im Mauritshaus und in Paris, Fondation Custodia. Und das wird wissenschaftlich gemeinsam erarbeitet. Und da steht eine Neuerwerbung im Mittelpunkt, die unseren Museumsfreunden, Gästen, unserem Publikum vorgestellt wird. Kontextualisiert und so, dass der rätselhafte Künstler so gut beforscht wird, wie das heute überhaupt irgend möglich ist.
Das heißt, es müssen nicht immer die großen Blockbuster sein, die für viel Aufmerksamkeit sorgen. Es kann auch was interessant Kontextualisiertes sein. Hauptsache, etwas ist für die Öffentlichkeit sichtbar. Ist das wichtig als Kriterium für eine Leihgabe? Eine Leihgabe ist dann attraktiv, wenn sie für die Öffentlichkeit gut sichtbar präsentiert wird?
Ja, wir haben ja als Museen eine Bringschuld. Und das Publikum hat die hohe Schuld. Die Öffentlichkeit darf sich dafür interessieren, soll sich dafür interessieren. Und die Sichtbarkeit von Kunstwerken ist ganz wichtig, natürlich. Auch da spielt wiederum die Verlässlichkeit rein, die Verlässlichkeit des Museums. Die Kernbestände, die Dauerausstellung spielt eine ganz große Rolle. Wir sprechen jetzt ganz viel über das Modell der Sonderausstellung, aber das ist natürlich flankierend, neben der Dauerausstellung, neben dem eigentlichen Museumsbestand.
Dass wir gar nicht so viel reisen und in der Ferne suchen müssen, sondern dass wir überall so viel vor Ort haben und dass wir eben die regelmäßigen Besuche der ständigen Sammlungen wieder viel stärker in das Bewusstsein unserer Gäste rücken dürfen.
Jetzt haben Sie nochmal Goethe zitiert. Viele Kunstwerke zieht es ja nach wie vor in die Ferne, und zwar so weit, dass diese Kunstwerke doch einen erheblichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Die Museen wollen sich auch künftig darum bemühen, klimaneutraler zu werden. Ist denn unter diesem Aspekt das viele Reisen von Kunstwerken überhaupt noch zu vertreten? Was meinen Sie?
Ach, wissen Sie, wenn wir die Avocado aus Peru essen und wenn wir anschauen, welche Transporte für all die Konsumgüter unseres Alltags entstehen, dann ist der Anteil der Museen ökologisch betrachtet minimal.
Trotzdem wird darüber diskutiert.
Wir schauen auch drauf. Wir haben da mehrere Aspekte. Das Transportieren von Kunstwerken ist ökologisch ein Bruchteil dessen, was an CO2 in der Welt entsteht. Da gibt es ganz andere Dimensionen, wenn wir uns anschauen, was der Flugverkehr an CO2-Abdruck hinterlässt, entspricht dem des Mailverkehrs. Wenn wir uns anschauen, dass die Frankfurter Rechenzentren dem entsprechen, was dort der ganze Flughafen braucht. Wenn wir uns anschauen, was das Baugewerbe an Energie verbraucht für das Einschmelzen von Glas, von Stahl, für das Herstellen von Beton oder gar auch noch für den Abbruch.
Und trotzdem haben wir die Verantwortung und die nehmen wir wahr. Und zwar bei dem Transport, dass wir umsichtig sind. Zum Beispiel Landtransport vor
Flugtransport, was auch damit zu tun hat, dass eine Landung im Flugzeug für das Werk auch einen Stoß bedeutet, immer. Das wissen wir auch als Passagiere. Und andererseits haben wir eine Verantwortung, und das nehmen wir baulich wahr, und zwar schon lange. Seit Jahrzehnten spielt die energetische Sanierung von Museumsbauten eine Rolle. Das ist im Altbau nicht immer ganz einfach. Aber es wird sehr genau darauf geachtet. Und wenn wir zum Beispiel den Vermeer, den wir vorhin schon erwähnt haben, zu Gast hatten, dann auch deswegen, weil das der Moment war, wo eine energetische Sanierung der alten Pinakothek, die sich über 4-5 Jahre hingezogen hatte, abgeschlossen wurde. Was heißt das, energetisch sanieren? Das heißt, erhöhte Ausnutzung des Tageslichtes, denn alles, was die Sonne erhält, muss ich nicht künstlich beleuchten.
Man muss es also sehr klug steuern. Was heißt es weiter? Es heißt zum Beispiel, ein Sicherheitsglas zu haben, was nicht nur mechanischen Schutz bietet, sondern auch den UV-Anteil reduziert und was den Wärmeeintrag in das Museum minimiert. Das bedeutet, wir haben weniger Kühllast, wir brauchen weniger Strom, also ein weiterer Aspekt. Und ich will das gar nicht vertiefen, nur andeuten, dass Museumsbauten schon lange unter all diesen Aspekten errichtet werden, geplant werden. Es gibt ein Buch, schon nicht mehr in der ersten Auflage, das wurde auch fortgeschrieben von Hilbert, Sammlungsgut in Sicherheit. Und auf dem Umschlag stehen die Themen Lichtschutz, Brandschutz, Sicherungstechnik, Klimatisierung. Das ist im Grunde die Bibel des Museums. Es gibt andererseits auch heute neue Themen, Schädlingsmanagement. Und alles das gehört zu dem großen Thema der Komplexität des Museumslebens, was sich viele Laien
überhaupt nicht vorstellen, wie vielfältig die Fragestellungen da sind und wie viele wir sorgfältig nachgehen müssen.
Die Kulturfragen beschäftigen sich heute innerhalb unserer kleinen Reihe zum Geben und Nehmen mit dem Thema Leihgaben. Und darüber spreche ich mit dem Generaldirektor der Münchner Staatsgemäldesammlung, Bernhard Marz. Gibt es denn Alternativen zu Leihgaben? Sie haben ja mal gesagt, Sie wollten private Sammlungen enger an die bayerischen Staatsgemäldesammlungen binden. Auch in der Hoffnung, dass diese Sammlungen dann irgendwann in Staatseigentum übergehen. Bevorzugen Sie statt Leihgaben eher Schenkungen?
Man müsste hier sagen, es ist ein Methodenmix. Auch da gilt wieder, wie vielfältig die Museumsarbeit ist. Ja, private Leihgaben können in Staatseigentum übergehen. Private Sammlungen sind wichtig. Sie dokumentieren die Haltung, die Stimme des Sammlers oder der Sammlerin. Wir haben da eine sehr schöne Tradition. Man denke an die Sammlung Boisserie vor 200 Jahren oder an die Sammlung Fohn mit klassischer Moderne, die in der Nachkriegszeit gesammelt wurde und dann zu uns kam.
Diese Tradition werden wir sicher fortleben. Wir haben da auch bestimmte Gespräche, die laufen und Projekte und Verträge auch.
Das werden wir nicht so stark in der Öffentlichkeit kommunizieren, solange etwas im Werden ist. Wenn es vollendet ist, wird es kommuniziert. Aber der Umgang mit Sammlern ist ein ganz wichtiges Thema. Und denken Sie nur daran, die Sammlung Brandhorst als Stiftung an die Staatsgemäldesammlungen angedockt. Das ist die größte private Sammlung moderner Kunst, die sehr stark wächst. Und die staatlichen Bestände sowie die von PIN, dem Freundeskreis der Pinakothek der Moderne, ergänzt. Es gibt solche Modelle auch in Dresden mit der Sammlung Hoffmann oder in Berlin mit der Sammlung Pietsch, um Beispiele zu nennen, die auch im allgemeinen Bewusstsein da sind.
Und das sind ideale Konstruktionen, die natürlich immer in der Stille vorbereitet werden müssen. Dann gibt es noch andere Modelle. Wir denken hier an Georg Baselitz und die Schenkung seiner Werke vor einem Jahr.
Auch das kann eintreten, auch das verdankt sich einem langen persönlichen Umgang von früheren Generaldirektoren, Kustoden, Kuratorinnen und bis heute. Oder wenn wir an das vergangene Jahr denken, da gab es eine Ausstellung von Mese, Jonathan Mese, ein bekannter, umstrittener Künstler. In Folge der Ausstellung gab es eine Schenkung von ihm an das Museum. Auch da ist das Arbeiten mit Sammlern, mit Künstlern eben vielfältig und jeder Fall ist ein Einzelfall. Aber das macht die Arbeit auch überaus spannend.
Ja, am Ende unserer halben Stunde möchte ich die Frage aus Goethes Gedicht Titel Museen, das wir ja anfangs zitiert haben, noch mal kurz ins Spiel bringen. Was bleibt uns denn, Herr Marz? Wir leben doch eigentlich in einer Zeit, in der das Leihen, das Ausleihen sehr en vogue ist. Wir leihen uns ein Auto, um von A nach B zu kommen. Wir leihen uns Filme, meistens dann bei einem Streamingdienst. Wir leihen uns eine Oma oder eine Begleitung. Da müssten doch auch Leihgaben in unsere Zeit passen. Tun Sie das noch?
Es gab die Tradition der Sonderausstellung seit dem 19. Jahrhundert. Zunächst die Salons, also aktuelle Kunst.
Später wurden auch die kunsthistorischen Ausstellungen sehr, sehr weiterentwickelt. Denken Sie an die Jahrhundertausstellung vor gut einem Jahrhundert mit Tausenden von Werken des 19. Jahrhunderts. Das wird eine Praxis des Museums bleiben, Gott sei Dank, solange wir es irgend finanzieren können, Gott sei Dank. Aber es bleibt, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, die Schätze sind all hier, sie sind schon da. Die Dauerausstellung und die Sonderausstellung müssen einander ergänzen. Und wir haben im Grunde dann darüber hinaus noch das gedoppelte Museum, nämlich das Digitale. Der Zugang besteht ja darüber hinaus auch in der Online-Sammlung. Also all diese verschiedenen Formate führen hin zum Kunsterlebnis. Und ich glaube, das muss uns bleiben, das muss unser Bewusstsein sein. Das Original überlebt uns alle.
Auch in Zeiten der Digitalisierung, die Sie gerade kurz angesprochen haben, ist also das Original immer noch von Bedeutung, in physischer Anwesenheit zu wissen.
Ja, das digitale Bild führt nur hin zum originalen Bild. Das virtuelle Erlebnis muss durch das Reelle im Raum ersetzt werden. Und man kann auf dem Bildschirm nicht den Pinselduktus, die Dimension eines Bildes und viele andere Faktoren ablesen. Man darf im Museum wiederkommen und sieht quasi in anderem Licht dasselbe Bild als ein anderes. Es bleibt die Erlebnisvielfalt vor dem Original und das siegt.
Sollten wir also dankbar sein, dass sich die Museen immer noch die große Mühe machen, Sie haben das ja eindrücklich beschrieben, uns Besucher mit tollen Leihgaben zu beglücken und auch zu überraschen? Es ist die Mühe wert.
Es ist die Mühe wert. Es ist ein wunderbares Geschäft. Es ist ein hartes Geschäft. Wir sollten dankbar sein für all das, was möglich ist. Und wir sollten die Grenzen des Möglichen reflektieren. Das dreidimensionale Bild, das ist das große Pfand der Museen.
Das waren die Kulturfragen mit dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung Bernhard Marz. Mit ihm sprach ich über Geben und Nehmen im Museumsgeschäft, über Leihgaben und Leihnamen. Danke für das Gespräch.
Danke meinerseits.
Im Anschluss hören Sie Kultur heute. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen schönen Sonntag.